Der Predigttext für heute steht im Römerbrief im Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Lassen Sie uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Was kommt eigentlich nach der Bekehrung? Was kommt dann, wenn jemand Christ geworden ist? Worum geht es im Leben eines Christen überhaupt? Ist Christsein nicht wie Leben in einem ständigen Kreislauf? Da ist die Sünde, dann kann ich meine Sünde erkennen, dann bereuen, dann kann ich sie bekennen, dann vergibt mir Jesus. Und dann kommt aber wieder die Sünde. Und so geht der Kreislauf vielleicht immer weiter. Manchmal sogar ein Kreislauf mit immer derselben Sünde. Ich selbst habe meinen Glauben über eine lange Zeit so verstanden. Ich habe nichts Besseres gewusst, worum es eigentlich und wirklich geht. Ich denke auch, dass viele Christen ihren Glauben so verstehen und so leben. Eine letztlich immer und immer wiederkehrende Bekehrung. Dieser Kreislauf. Christen, die nicht weiterkommen in ihrem Leben. Aber wenn man seinen Glauben so versteht, dann gibt es gar keinen Unterschied zu den Religionen. Es bleibt immer eine Ungewissheit. Es bleibt immer eine Unzufriedenheit, immer eine letztlich ungeklärte Beziehung zu Gott, ein Leben ohne Freude, ein Leben ohne dauernde Freude. Aber Paulus und der Römerbrief und letztlich die ganze Bibel zeigen uns ein ganz anderes Bild vom Glauben und vom Leben als Christ. An Jesus Christus zu glauben, das heißt, als Kind Gottes zu leben. Und so möchte ich auch diesen Predigttext überschreiben, als Kind Gottes leben. Als Kind Gottes leben, das heißt erstens, dass wir seine Liebe glauben. Wir sind nicht als Kinder Gottes geboren. Es ist zwar Gott, der uns das Leben gab, aber von unserem Herz her, von unserer Gesinnung her, sind wir Kinder dieser Welt. Da haben wir nicht viel mit Gott gemeinsam. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, da steht zweimal der wichtige Satz, Gott ist Liebe. Das ist eine Aussage über Gottes Wesen, über Gottes Herz. Etwas Größeres und Tieferes kann über Gott nicht gesagt werden. Gott ist Liebe. Und das Wort, was Johannes in seinem Brief für diese Liebe verwendet, ist das griechische Wort Agape. Und dahinter verbirgt sich eine ganz bestimmte Vorstellung von Liebe. Damit ist eine Art von Liebe gemeint, die nicht danach fragt, ob das Gegenüber diese Liebe auch verdient hat, Es ist eine Liebe, die nicht deshalb da ist, weil sie in dem Gegenüber etwas findet, was liebenswert ist, sondern es ist eine Liebe, die deshalb da ist, weil sie einfach Gottes Wesen ist, weil sie in seinem Herzen ist. Er kann einfach nicht anders. Gott beschenkt, Gott dient. Gott ist das Gegenüber wichtig. Gott gibt sich für das Gegenüber hin. Diese Liebe ist in ihm selbst begründet, nicht in dem Gegenüber. Und sie ist auch dann noch da, wenn das Gegenüber diese Liebe ablehnt, wenn es sie nicht versteht, wenn es sogar feindselig reagiert, wenn keine Erwiderung auf diese Liebe kommt. Die Liebe Gottes ist dennoch da. Gott ist Liebe. Diese Liebe Gottes ist uns durch Jesus Christus offenbart worden. Ohne Jesus wüssten wir das nicht. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist das rechtmäßige Kind Gottes. Er ist das Kind, das ihm wirklich gleich ist. Aber wir sind nicht als Kinder Gottes geboren. In uns wohnt nicht die Liebe, sondern in uns wohnt die Sünde. Wir sind auf uns selbst gerichtet und nicht auf das Gegenüber. Unser Nächster ist uns nicht so wichtig, sondern wir selbst sind uns am wichtigsten. Und in der Angst, irgendetwas nicht zu bekommen, was wir bedürfen, oder etwas zu verpassen, was unser Leben reich und wertvoll macht, was unserem Leben Erfüllung schenkt, in dieser Angst darüber denken wir immer zuerst an uns selbst. Und wir müssen uns nehmen, was wir brauchen. Und darüber zerstören wir aber uns selbst und andere und die Beziehung in unserem Leben. Und über all dem haben wir keine Ahnung von dem Vater, der im Himmel ist. Wir leben so, als gäbe es Gott gar nicht. So ist unsere Natur. So denken wir als Menschen. Aber Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu bringen. Er hat uns den Vater vor Augen gemalt. Er hat darum geworben, um Vertrauen zu Gott, um Vertrauen zu unserem Vater im Himmel. Das ganze Johannesevangelium ist voll von dieser Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater. Gott möchte uns zu seinen Kindern machen. Von Natur aus sind wir es nicht, aber Gott möchte uns adoptieren. Und er fragt da nicht danach, ob wir das verdient haben oder nicht. Wir sollen das werden, was Jesus schon ist. Ich hatte schon gesagt, dass wir zwei Söhne haben und dass der Große ziemliche Schwierigkeiten hat, seitdem er nicht mehr der Einzige ist. Es fällt ihm schwer, die Eltern, besonders die Mama, zu teilen oder auch seine Spielsachen zu teilen. Und er möchte auch immer etwas von dem Babybrei abbekommen, den der Markus bekommt, obwohl er ihm im Grunde nicht mal schmeckt. Aber aus Prinzip darf Markus nicht etwas bekommen, was er selbst nicht hat. So denken wir Menschen. So denken auch wir Erwachsenen, vielleicht auf eine feinere Art, aber im Grunde das Gleiche. Und da staune ich über Jesus, der uns als Brüder und Schwestern haben möchte. Als Mitkinder, als Miterben. Da ist kein Neid und keine Eifersucht. Ganz im Gegenteil, da ist Liebe. Jesus hat sein Leben dafür hingegeben, dass wir seine Mitbrüder und Mitschwestern werden. Ich staune über Jesus und ich staune auch über den Vater, der zu seinem Sohn Jesus, der ja ganz ihm gleich ist, der ihm sehr verbunden ist, der dazu noch viele andere Kinder adoptieren möchte, und zwar Kinder, die ihm überhaupt nicht so gleich sind. Kinder, die ein ganz anderes Herz haben, die eine ganz andere Gesinnung haben, die ihm widersprechen, die ihm fremd sind, Kinder, die eigentlich Problemfälle für ihn sind. Aber Gott will nicht anders, er kann nicht anders. weil er Liebe ist. Und dass Gott uns so liebt, das ist nicht immer so leicht anzunehmen. Es ist nicht so leicht zu glauben, dass Gott uns als seine Kinder annimmt. Denn das ist nicht logisch ableitbar aus unserem Verhalten oder aus dem, was wir sind. Wir möchten uns die Liebe lieber verdienen. Das wäre uns viel lieber. Aber es ist unmöglich, weil wir uns selbst nicht aus der Sünde befreien können. Wir haben keine andere Chance. Und doch sehnen wir uns nach solcher Liebe. Gerade dann, wenn wir unsere eigene Zerbrochenheit und Hilflosigkeit spüren, wenn wir das merken, wer wir wirklich sind. Gerade dann sehnen wir uns nach dieser Liebe. Die Liebe Gottes glauben, das heißt zu glauben, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und was Jesus ist, das sollen auch wir durch Jesus werden. Als Kinder Gottes leben, das heißt seine Liebe glauben. Und das heißt zweitens, die Freiheit der Kinder verstehen. In Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das, was früher war und das, was jetzt ist, das Leben als Christ, das wird im Text verglichen mit den beiden Begriffen Kind und Knecht. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Kind und dem Knecht besteht darin, dass das Kind frei ist, aber der Knecht ist nicht frei. Der Knecht steht in einem Dienstverhältnis, das ihn zum Gehorsam verpflichtet. Er ist nicht sein eigener Herr. Das Kind steht in einem Kindschaftsverhältnis. Der Vater ist nicht sein Herr, sondern der Vater liebt das Kind. Und das Kind liebt auch den Vater. Beim Knecht spielt die Liebe keine Rolle, aber beim Kind ist sie alles. Beim Knecht kommt es darauf an, dass er tut, was sein Herr von ihm verlangt. Ein Kind soll aber mehr sein. Es soll verstehen lernen, warum es etwas tun soll. Es soll verstehen lernen, warum etwas notwendig ist. Der Vater möchte sein Kind lehren. Das Kind soll nicht nur einfach das tun, was der Vater von ihm erwartet, sondern das Kind soll darüber eine Selbstständigkeit lernen. Es soll reif werden, eine reife Persönlichkeit. Und dazu gehört auch Hinterfragen und Probieren. Der Vater möchte den Willen des Kindes formen. Ein Knecht muss gehorchen, egal was er will. Aber bei dem Kind soll der Wille entwickelt werden. Und Gott will uns nicht als Knechte, sondern als Kinder. Und das Verhältnis zwischen dem Kind und dem Vater hängt nicht von der Leistung oder von dem Verhalten des Kindes ab, weil es nämlich auf Liebe beruht. Das Kind wird nicht an seinem Gehorsam gemessen. Es ist und bleibt Kind mit allen seinen Rechten als Kind durch die Liebe des Vaters. Und so ist es auch in unserem Leben. Schuld und Versagen in unserem Leben können nichts an unserem Kindschaftsverhältnis zu Gott verändern. Sie heben auch niemals die Liebe Gottes auf. Denn die Liebe Gottes, die hing nie, die ganze Zeit nie, davon ab, wie wir uns verhalten, sondern die Liebe Gottes ist in seinem Herzen begründet. Schuld und Versagen können die Liebe Gottes nicht mindern. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen, das zeigt sehr gut, was Kindsein wirklich bedeutet. Aber leider haben es beide Söhne in dem Gleichnis nicht verstanden, was das bedeutet. Sie sind zwar total unterschiedlich in ihrem Wesen, aber in einem sind sie sich sehr gleich. Da sind sie typisch menschlich, nämlich dass sie die Freiheit, die sie beim Vater haben, nicht verstehen. Der Jüngere, der geht weg, weil er die Befürchtung hat, beim Vater zu nichts zu kommen. Er hat die Befürchtung, das Eigentliche im Leben bei seinem Vater zu verpassen. Und er beruft sich auf sein Recht, auf sein Erbrecht und nimmt alles und geht weg, um die Freiheit woanders zu suchen. Aber er hatte noch nicht gelernt, mit der Freiheit umzugehen. Am Ende hat er alles verprasst. Und als dann alles ruiniert ist, dann denkt er sich, Sohn zu sein, bin ich nicht mehr wert. Aber ich könnte es versuchen als Tagelöhner bei meinem Vater. Sohn zu sein, bin ich nicht mehr wert. Und damit hat er weder, als er weggegangen ist, noch in diesem Punkt, wo alles ruiniert ist, verstanden, dass sein Vater nicht belohnt, sondern dass er liebt. Dass er nicht deshalb Sohn beim Vater ist, weil er etwas Bestimmtes getan hat, sondern weil sein Vater ihn lieb hat. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Er definiert sich über das, was er für den Vater wert ist und hat die Liebe nicht verstanden. Der ältere Sohn, der arbeitet sein ganzes Leben für den Vater. Er sagt selbst, all die Jahre habe ich dir gedient, aber du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Er hat auch nicht verstanden, dass sein Vater nicht belohnt, sondern dass er ihn liebt. Er sieht sich selbst nicht als Kind, sondern als Knecht. All die Jahre habe ich dir gedient. Und was Kindschaft und Liebe wirklich bedeuten, das sagt dann der Vater zu dem älteren Sohn mit dem Satz, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und was mein ist, ist dein. Das heißt, du darfst und sollst verfügen über das, was Gott gehört und was auch dir gehören soll. Das ist ein herausfordernder Satz, finde ich. Und ich glaube, dieses Gleichnis ist nicht sehr leicht zu verstehen. Da gibt es immer wieder Ecken und Kanten, die gegen unser Gefühl, gegen unser Empfinden sprechen, gegen unser Denken. Und genauso ist es auch eine Herausforderung, die Freiheit in der Beziehung zu Gott zu verstehen, es verstehen zu lernen. Das Leitprinzip ist die Liebe. Sie bestimmt das Maß der Freiheit. Bei den Kindern gibt es aber auch eine Phase der Unmündigkeit. Oder es gibt Situationen, die sie nicht überschauen können. Und da ist der Gehorsam ein Schutz vor der Gefahr oder vor Schaden. Aber nicht ein blinder Gehorsam, sondern ein Gehorsam, der aus dem Vertrauen kommt. Der aus dem Vertrauen kommt, dass das, was der Vater sagt, gut ist. Ein Gehorsam, der nach der Hand des Vaters fasst. Das Ziel Gottes mit uns ist Mündigkeit und Reife. Die Liebe und der Gehorsam tun vielleicht dasselbe, aber die Liebe ist das Größere. Denn die Liebe tut es nicht gezwungenermaßen, sondern sie tut es aus freien Stücken. Sie tut es freiwillig, was Gott möchte. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat, dass wir freie Kinder sein sollen. Als Kinder Gottes leben, das heißt, diese Freiheit verstehen. Und als Kinder Gottes leben, das heißt, drittens, das Erbe erwarten. In Vers 17 steht, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Was einem wertvoll ist, das vertraut man doch nur jemanden an, der den Wert auch zu schätzen weiß und der in rechter Art und Weise damit umgehen kann, so wie man selbst auch damit umgehen würde. Und Gott will uns als seinen Kindern auch Anteil geben an seinen Gütern, an seiner Herrschaft, an seiner Fülle. Dieser Begriff Herrlichkeit ist ein Ausdruck für diese überragende Größe Gottes, für seine Macht, für seine Liebe, für seine Güte, einfach für sein überragendes Wesen. Gott ist Liebe. Aber Gott verschleudert nicht einfach das, was ihm gehört. Er vertraut uns Stück für Stück immer mehr an, jeweils so viel, wie es auch unserer Fähigkeit, damit umzugehen, entspricht, damit nach seinem Herzen umzugehen. Und wir werden mit Christus erben, wenn wir mit ihm mitleiden, sagt der Vers 17. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir durch unser Mitleiden eine Ahnung bekommen von dem, was es Jesus gekostet hat, dass wir jetzt Anteil haben dürfen an dem, was Gott gehört, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass wir etwas von dem Wert verstehen, den das hat. Unser Leben soll ihn widerspiegeln, soll Gott widerspiegeln, Jesus Christus widerspiegeln, seine Liebe, seine Güte, seine Geduld, sein Erbarmen. Und wenn Gott uns seine Güter anvertraut, dann ist das dafür die Voraussetzung, dass wir damit richtig umgehen. Ich denke, dass Paulus mit dem Leiden hier nicht zuerst das besondere Leiden meint, also die Verfolgung um Jesu Willen, das Martyrium, sondern das Mitleiden hier zunächst einmal heißt, die Spannung auszuhalten. Die Spannung zwischen unserer menschlichen Natur, eben, dass wir nicht als Kinder Gottes geboren sind, und der Gotteskindschaft, dass wir Gotteskinder sein sollen. Das ist ein Widerspruch mitten in unserem Leben. Wir wissen, was wir werden sollen und was Gott aus uns machen wird, aber gleichzeitig erfahren wir und erleben wir uns als Menschen, die unter der Sünde leben. Ein Widerspruch mitten in unserem Leben. Wir nehmen die Sünde und Verdorbenheit unseres eigenen Lebens wahr, unseres eigenen Herzens, und sollen trotzdem glauben, dass Gott uns zu seinen Kindern macht und zu Erben macht. Ich denke, diese Spannung müssen wir aushalten. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Aber wenn wir sie aushalten, dann werden wir mit Jesus auch erben. Und durch dieses Leiden werden wir verändert in unserem Denken und Fühlen und Wollen. Wir werden Gott ähnlicher und damit auch vorbereitet auf das Erbe, das er uns schenken will. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch verborgen. Aber bei Gott ist das schon Wirklichkeit. Es ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Was kommt nach der Bekehrung in dem Leben eines Christen? Manche wissen nicht, was dann kommt. Das ist das Leben irgendwie leer und sinnlos. Die Bibel zeigt uns, dann geht die Gotteskindschaft los. Und das ist eine sehr spannende Sache. Als Kind Gottes zu leben, das heißt, seine Liebe glauben. Das ist ein Prozess. Wir verstehen das nicht mit einem Mal. Ein lebenslanger Prozess. Als Kind Gottes zu leben, das heißt auch die Freiheit der Kinder zu verstehen. Das verstehen wir auch nicht mit einem Mal. Ein lebenslanger Prozess. Und als Kinder Gottes zu leben, das heißt, das Erbe zu erwarten. Ich finde, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich, Christ zu sein. Amen.